Vielleicht sind bei euch auch schon die ersten Glanzprospekte ins Haus gekommen über Weihnachten. Ja, ich nehme es an, weil wir müssen sein. Es geht in diese Zeitungen. Wir haben euch das Geschenk gegeben. Die von euch haben vielleicht schon Geschenke eingekauft. Die einen von euch waren schon im ersten Schnee gewesen. Andere haben fast ein bisschen Angst davon. Es bewegt sich etwas in unserer Gesellschaft. Das Gesetz für gleichgeschlechtliche Ehepaare geht weiter. Es geht in diese Richtung. Dann haben wir noch in den letzten 10 Tagen 2 Flugzeugabstürze gehabt, wo beide Flugzeuge im Wasser zum Stillstand gekommen sind. Dann haben wir das Erdbeben gehabt, haben den Tsunami gehabt. Es ist viel passiert. Und jede von diesen Situationen, ich möchte Gott Salz und Licht geben. Ich möchte Gott helfen. Es ist nicht nur, dass Jesus zur Weihnachten geboren ist und uns Gott so ein Geschenk macht. Es ist nicht nur, dass er Ostern, am Karfreitag Jesus gestorben ist, an Ostern ist er auferstanden und uns so das Geschenk vor Sündenvergebung macht. Gott hat auch etwas mit uns vor. Er hat ein Ziel für jedes von unseren Leben. Er hat eine Absicht mit deinem Leben, was du kannst tun, was du sollst umsetzen, wo du kannst Frucht bringen in deinem Leben. So, dass dein Leben Bedeutung hat. So, dass dein Leben einen Sinn hat. So, dass dein Leben etwas bringt für die Ewigkeit. In der Bibel finden wir viele Sachen, die wichtig sind. Die einen sind wichtiger als die anderen. Und Jesus probiert in diesem Text, den wir jetzt miteinander lesen, uns zu sagen, hey, du bist die Person und mit dir möchte ich arbeiten. Mit dir möchte ich etwas in dieser Welt bewegen. Ich möchte, dass du in Beziehung lebst. Ich möchte, dass sich durch dich etwas in der Gesellschaft verändert. Und mit diesem Hintergrund möchte ich uns jetzt aus Matthäus 5, Vers 13 bis 16 vorlesen. Ihr seid das Salz, das die Welt vor dem Verderben bewahrt. Aber so wie das Salz nutzlos ist, wenn es seine Kraft verliert, so seid auch ihr nutzlos. Und man wird über euch hinweggehen, wenn ihr eure Aufgaben in der Welt nicht erfüllt. Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Lampe an und deckt sie dann zu. Im Gegenteil, man stellt sie auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. An euren Taten sollen sie euren Vater im Himmel erkennen und ihn auch ehren. Anhand von dir sollen die Menschen um dich herum Gott ehren. Anhand von dem Licht, wo du bist, anhand von dem Salz, wo du bist, sollen andere zum Punkt kommen, dass sie auch Gott ehren. Mit anderen Worten sagt Gott, das ist mein Plan A. Der Plan A haben wir für dein Leben, der wesentlich ist jetzt in der Gesellschaft, der wesentlich ist für die Ewigkeit. Du bist das Salz, du bist das Licht. Und Plan B hat Gott nicht. Es gibt nur Plan A. Und das ist, du bist das Salz und du bist das Licht. Ohne dich fehlt das Salz, fehlt das Licht. Ohne dich ist es eben glatt und dann rebelt es im Garagentor. Du bist das, was Sicherheit gibt in der Gesellschaft, was die Gesellschaft verändert. Wenn du jemanden aus einem brennenden Haus rettest oder jemanden aus einem eiskalten Wasser rettest, dann bist du ein Held. Wir tun dich nicht als Held betiteln, wenn sich jemand an dir ausrichten kann und Gott kennenlernt. Wir haben keinen Begriff, für was du dann bist. Aber es ist viel wesentlicher, dass sich Leute an dir ausrichten können und in dir das Salz und das Licht erleben können. was das ist. Das ist mehr als nur aus dem Feuer gerettet. Du bist das Salz, du bist das Licht, das die Gesellschaft um dich herum verändert. Das ist eine Gemeinsamkeit zwischen diesen zwei. Sie tun beide beeinflussen. Dort, wo das Salz herkommt, tut es beeinflussen, es verändert etwas, es schmilzt das Eis und jetzt in die Wunde tust du den Brunnen halt und jetzt viel davon ist, gibt es Durst. Das Licht, wenn du mit Licht in Berührung kommst, dann siehst du plötzlich den Weg, wo es durchgeht. Wenn ich 40 Meter unter Wasser bin mit Kollegen am Tauchen, das ist ein Feister. Das ist ein Feister wie eine Kuh innen. Da siehst du nichts. Machst Taschenlampe an, du hast die wunderbarsten Farben vor dir. Das Licht verändert den Ausblick. Das Licht zeigt dir, was durchgeht. Ich hatte 5 oder 6 Tage im Regenwald draussen, ohne Salz. Und ich kann dir sagen, die Mahlzeiten sind mir verledet nach 2 Tagen. Ohne Salz. Es hat mir genügelt. Ich hatte gar nicht mehr Hunger. Weil es hat einfach etwas gefehlt. Salz ist nicht nur da, für das Eis auf der Straße zu schmelzen. Salz ist auch da, dass das Eis zwischen 2 Personen schmelzen kann. Dass man einander wieder näher kommt. Das Licht ist da, dass 2 Personen den Weg wieder finden und einander näher kommen. Was tut Licht? Licht entlarvt. Licht zeigt, was da ist. Im Licht sehen wir Verschiedenes. Laserstrahler, die können sogar so stark sein, dass du blind wirst, wenn es dir in die Augen scheint. Jesus sagt, ich möchte, dass du in einer Art und Weise lebst, dass du Licht bist für andere. Dass du in einer Art und Weise lebst, dass du Salz bist für andere, dass sie nicht auf die Nase fallen, dass sie das Leben finden. Wenn du das überlegst, wie Jesus dir vertraut, er sagt, du bist das Salz in der Welt. Er vertraut dir, dass du das Licht bist, dass du den anderen den Weg zeigst. Es geht nicht nur um dich und mich, es geht um die anderen. Dass wir ihnen den Weg zeigen können. Zeigen, wer Gott ist. Es ist unwahrscheinlich, dass er dir das anvertraut. Dir gibt er die Verantwortung, dass du das Salz und das Licht bist. Im Autofahren, das ist euch vielleicht auch schon passiert, wenn ihr nicht abblendet und das Licht noch ein bisschen falsch eingestellt ist, dann musst du es so machen oder musst still haben, weil du siehst einfach nicht mehr, was durchgeht. Du kannst das Licht auf 2 verschiedene Wege brauchen. Du kannst brauchen, dass es den anderen verletzt, dass es den anderen hindert, dass er nicht mehr weiss, wo durchfahren. Oder du kannst es brauchen, dass es ihm den Weg zeigt. Es gibt Salz, das brennt. Es gibt Licht, das blendet. Und so gibt es auch solche Christen. Es gibt Christen, die sind angriffig. Es sind Christen, die sind anstössig, die tun ihm weh, wenn man mit ihnen zusammen ist. Die wissen, was falsch ist in deinem Leben. Die wissen, was nicht gut ist in den anderen ihrem Leben, in denen ihrer Familie. Es tut weh, wenn man mit ihnen zusammen ist. Es sind nicht angenehme Gespräche. Verstehen sie, von was sie reden? Ist das Salz, das Licht tiefer als nur tut, geht es ins Herz bei ihnen? Oder tun sie uns nur kritisieren und uns abstoßen, vom Glauben abbringen? Dann gibt es die Christen, die hier einen Heiligenschein. Selbstgerecht. Sie wissen alles besser als die anderen. Scheinwerfer ist da. Aber nicht für den Weg zu zeigen, sondern für mich zu blenden. Sie haben die richtige Antwort parat. Sie kommen mir vor wie quasi ein weisses Schaf, das eine dumme Geste führen will. Sie sind im Gottesdienst Und sie reden hinter dem Rücken der anderen, die auch da sind. Es gibt gewisse Leute, wenn die in den Gottesdienst kommen, dann haben andere Angst und sagen, komm, wir müssen das Abendmahlgeschirr schnell versorgen, dass sie es nicht mitlaufen lassen. Das ist mir übrigens passiert, dass nach einem Gottesdienst, nicht hier im Kehr, aber in einer anderen Gemeinde, währenddem, dass wir rumgestanden sind und geschnorrt haben, sind uns die Opferstöcke geleert, die gerade frisch gefüllt wurden oder noch am Füllen waren. Es gibt es also, ich rede aus Erfahrung in dieser Beziehung. Aber sind wir echt Salz, sind wir echt Licht? Es gibt Christen, die sind geschminkt. Bei denen siehst du Runzeln nicht mehr auf der Stirn. Die sind so gut geschminkt. Aber es ist nur Haut. Unter der Haut geht es nicht ins Herz. Außen fix, innen nichts, sagen wir alle. Die mit ihnen arbeiten, wissen haargenau, wo sie im Gottesdienst, auf welchem Stuhl sie hocken. Aber es will niemand mit ihnen arbeiten. Sie sind unangenehm. Sie stossen an, wenn man mit ihnen unterwegs ziehen will. Sie sind kein positives Salz und Licht. Christsein ist kostspielig. Christsein kostet etwas. Christsein ist nicht einfach im alltäglichen Leben. Ich weiß von einem, oder habe eine Geschichte gelesen von einem Zeitungsreporter. Der hat hauptsächlich über Gerichtsfälle rapportiert. Er war Tag ein, Tag aus im Gericht und hat dann in den Zeitungen darüber geschrieben. Eines Tages ist der Ron ins Gerichtsgebäude gekommen. Der Reporter Atheist war auch wieder dort. Der Ron war einer, der in einem Strassengang daheim war, mitgearbeitet hat, in Chicago. Die erste kriminelle Handlung, die der Ron gemacht hat, ist mit 8 Jahren, hat er einen grossen Hammer genommen und der Mutter über den Kopf abgeschlagen. Das ist das erste Mal, wo er dann vor das Gericht musste. Und so ist das gäng weitergegangen. Eine andere Gruppe, Strassengang, Chicago, hat seine Gruppe angegriffen und der Ron hat sich geschworen, ich mache Vergeltung. Die kommen nicht drum herum. Er hat Ausschau gehalten, wo tut sich der andere Gang hin und her bewegen. Und eines Abends sieht er, wie sie in der Bar innen sind. Er ist hier ganz quer reichen, hat sich an der Straße im Busch versteckt und gewartet, bis die aus der Bar rausgekommen sind. Aber der Anführer von dem Gang, wo sie aus der Bar rausgekommen sind, ist nicht dabei gewesen. Und er wollte eigentlich nur den Anführer schiessen. Aber der Bruder vom Anführer war dabei gewesen. Er hat die Sekunde schnell überlegt, wenn ich den Bruder nehme und den umlege, dann kommt sicher nein, der Anführer der ganzen Gruppe Beerdigung und dann verwirrt ihn dort. Die sind aus der Bar rausgekommen, er hat sein Gewehr genommen, auf die Straße raus, hat einen Bruder vom Gang-Anführer auf den Kopf gesetzt, abgedrückt und das Gewehr hat blockiert. Es ist kein Schuss rausgekommen. Dann war der ganze Gang gegen ihn, alleine. Die waren plötzlich stärker, weil sie zwar kein Gewehr hatten. Und der Ron überlegt sich und schiesst in die Luft und das Gewehr ist ab. Und dann sind alle verschoben und er hat einen Bruder vom Gangführer hinten nachgeschossen, in den Rücken geschossen, ist ihm nachgesprungen, hat zielt auf den Kopf, gerade nach und hat keinen Schuss mehr gehabt. Die Sirenen sind gegangen, er wusste, jetzt kommt die Polizei, Krankenwagen kommt und hat sich überlegt, ja, das geht ja sicher 10 Minuten, bis die wissen, was da passiert ist. Das gibt mir genug Zeit, für meine Freundin zu holen und dann ab. Er hat sein Mädchen geholt und sie sind verschwunden auf Nimmerwiedersehen aus den USA raus auf Kanada. Er ist nach x Jahren zurückgegangen in die USA, aber nicht in die Chicago-Gegend, weil dort war noch ein Haftbefehl draussen für ihn. In einer anderen Gegend hat er sich niedergelassen, in einem Geschäft arbeiten, wie sich das gehört für einen anständigen Mann. Und das Interessante, in diesem Geschäft hat es viele Christen gehabt, die ihm erzählt, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Und im Ron hat er arbeiten. In der Nachbarschaft ist er plötzlich ein angesehener Mann geworden. Er ist in eine Gemeinde gegangen. Wo immer er hergekommen ist, hat er von Jesus erzählt. Er hat seine Freundin, die er damals mitgenommen hat, geheiratet, sie ein Mädchen bekommen. Nur zu Chicago konnte er nicht herkommen. Dort her, wo er eigentlich daheim war, hätte er nicht dürfen gehen, weil das der Haftbefehl draussen war. Als Christ, der das Zeugnis von den Arbeitskollegen gehört hat, hat er sich überlegt, ich bin mit Gott versöhnt, aber mit meinen Mitmenschen bin ich nicht versöhnt. Mit dem Gang bin ich nicht versöhnt, wo ich ihn angeschossen habe. Mit der Gesellschaft bin ich nicht versöhnt. Wie weiter? Er hat gewusst, wenn er auf Chicago geht, wird er verhaftet. Das geht 20 Jahre oder so in die Richtung im Gefängnis. Schlussendlich hat er das Gewissen so geplagt, dass er ein Zugbillett gekauft hat, ist auf Chicago gegangen und ist im Gerichtssaal erschienen. Er ist reingekommen. Der Richter hat gewisse Fragen gestellt und der Ron sagt einfach, ja, ich habe es gemacht, ich weiß, ich bin schuldig, ich weiß, ich habe dem Hinger in den Rücken geschossen, ich habe versucht, ihm das Hirn aus dem Kopf rauszuschiessen, hat nicht geklappt. Ich sage die Wahrheit, es tut mir leid. Ich möchte vor der Gesellschaft um Vergebung bitten, ich habe es falsch gemacht. Das ist nicht richtig. In diesem Gerichtssaal war der atheistische Reporter. Der hat seine Ohren nicht getraut. Weil jeder, der vor einem Richter steht, probiert sich rauszuschnorren. Probiert sich irgendwie besser in ein Licht zu stellen, das eben nicht da ist. Der Ron hat keine Kosmetik gehabt. Der Ron hat kein Make-up gemacht. Er hat einfach faktisch gesagt, ich habe es gemacht. Ich bin im Fehler, es hat gravierende Konsequenzen, das ist mir bewusst. Er hat nicht den einfachsten Weg genommen. Er hat gewusst, der Weg hat Konsequenzen für mich. Er hat nicht das gemacht, was alle anderen würden tun, sich einfach verstecken. Er hat gewusst, vor Gott ist es richtig, wenn ich ehrlich bin, wenn ich zugebe, was ich gemacht habe. Der Reporter ist nach der Gerichtsverhandlung zum Ron gegangen und hat gesagt, was hast du jetzt da gemacht? Warum bist du überhaupt ich an Stelle auf Chicago? Warum gibst du das einfach zu? Der Reporter hat es einfach nicht können glauben, dass man das kann. Der Ron ist Salz und Licht geworden. Der Arbeitsstelle waren andere für ihn Salz und Licht. Nein, ist er Salz und Licht gekommen. Zum Beispiel für den atheistischen Reporter. Salz und Licht. Ich glaube an Jesus, dann tue ich auch das Richtige. Gleich, was die Konsequenzen sind. Gleich, was die Kosten werden sein. Was bedeutet das für uns? Ich nehme jetzt an, es sind nicht zu viele unter uns, die vor der Polizei auf der Flucht sind. Aber es sind vielleicht andere Sachen, wo du davon springst. Wo du weisst, es ist an der Zeit, dass ich das zugebe, dass ich um Vergebung bitte, bei dieser oder bei dieser Person. Dass wir moralisch echt werden, dass wir ethisch echt werden und zugeben, was wir falsch gemacht haben. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du zu deinem Chef musst und sagst, ich kann nicht mehr mit dir so unehrlich arbeiten. Wir können nicht mehr das und das tun. Können wir das ändern? Vielleicht ist es an der Zeit, dass du in deiner Firma zugehst, dass du seit 4 oder 6 Jahren ständig Sachen vom Büro mit hinnimmst. Sei es das Papier oder was immer. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du bekennst in deinem Geschäft, ich mache Auslandtelefon auf Kosten vom Geschäft, anstatt dass ich die daheim machen würde. Vielleicht ist es an der Zeit, weniger Überzeit zu arbeiten. dafür mehr mit Leuten in Kontakt sein. Entschuldigung, jetzt kommt mir in den Sinn, dass wir Besuch haben von Deutschland, ich soll Schriftdeutsch reden. Sorry, ich habe es vergessen. Ich probiere, ob ich umstellen kann, ob das klappt. Manchmal ist es an der Zeit, dass wir zugeben, dass wir nicht richtig sind. Dass wir das bekennen und vor Gott bekennen, vor Mitmenschen bekennen. Das sind vielleicht salzige Schritte, die wir da wagen müssen. Schritte, die Skeptiker aber zum Glauben führen können. Der Skeptiker sieht die Echtheit in deinem Leben, sieht, dass sich bei dir etwas verändert hat. Übrigens, die Geschichte von Ron, die ist dann weitergegangen. Er hat nicht 20 Jahre im Gefängnis gekriegt, hinter Gitter, sondern der Richter hat gesagt, geh zurück zu deiner Familie. Ich sehe, ich habe mich über dich erkundigt, dein Leben hat sich verändert. Du musst nicht ins Gefängnis, ich lasse dich auf Bewährung gehen, obwohl du kaltblütig auf eine Person geschossen hast. Auf Bewährung. Der Richter hat gesehen, da ist ein verändertes Leben. Der hat gesehen, etwas hat sich in dem Menschen verändert. Der ist nicht mehr, wie er vorher war. Der atheistische Reporter, der hat noch nie so etwas erlebt vorher. Er geht wieder zu Ron hin und fragt, was denkst du über diesen Richter? Warum lässt er dich einfach gehen auf Bewährung? Und Ron sagt, der Richter hat mir Gnade gezeigt und ich möchte, dass du als Reporter auch die Gnade Jesus erleben kannst, dass er dir die Gnade zeigt, dass du die erfahren kannst. Der Reporter hat seinen Report geschrieben für die Zeitung, es ist ihm schwer aufgelegen, weil er konnte nicht verstehen, um was es ging. Und doch wusste er, der Ron, der ist glaubwürdig. Da hat sich etwas verändert in seinem Leben. Übrigens, der Ron, der mit dem Gewehr, der ist heute Prediger in Portland, Oregon. Und seine Gemeinde hat ein riesengroßes Projekt mit Wohnungen für Minderbemittelte. Dieser Ron war ein Glied in der Kette, die diesem atheistischen Reporter einfach erzählt haben, wie er Jesus erlebt. Und der Reporter ist heute Prediger in der Saddleback Church, die einige von euch kennen und Bücher über Saddleback gelesen haben. Attraktives Christsein ist Christsein, das ausgeglichen ist. Nicht heute himmelhoch jauchzend, morgen zu Tode betrübt. Ihr alle habt in eurem Leben Menschen beobachtet. Menschen als Christen, als Nichtchristen. Die Menschen, die du beobachtet hast als Christen in deiner Jugend, waren die dir ein Ansporn, um auch als Christ zu leben, oder haben die dich runtergerissen? Ich erinnere mich an, als ich so 17-jährig war, da habe ich einen Firmenchef kennengelernt. Ich habe ihn beobachtet, gesehen, wie er Abrechnungen geschrieben hat, wie er in die Politik eingestiegen ist. Ich habe seine Werte beobachtet. Der hat mir Mut gemacht, auch als Christ zu leben. Der Mann war ausgeglichen in jeder Situation. Er hat seinen Glauben gelebt im Geschäft, in der Familie, in der Politik. Mein Radar hat ihn immer ein bisschen im Auge gehabt. Ich habe von ihm gelernt, dass sein Lebensstil hat mich ermutigt, als Christ weiterzugehen. Ich habe einen Mann in Erinnerung, den habe ich kennengelernt, als er seine Ehefrau verlor. Sein Leben war ausgeglichen, seine Rede war ausgeglichen, seine Rede war Salz und Licht für mein Leben. Er jammerte nicht über diese Situationen. Kurz darauf wurde sein Sohn todkrank. In der Verwandtschaft geschah ein Selbstmord. Er blieb ruhig, ausgeglichen. Seine Rede war Salz und Licht für mein Leben. Bist du so ein Christ, der Salz und Licht ist für andere, damit andere dank deinem Lebensstil, dank deinem Benehmen auch mit Jesus unterwegs sein wollen? Ihr Leben gab mir Mut, als Christ zu leben, als Christ vorwärts zu machen. Die waren ehrlich, die waren authentisch. Vielleicht ist es mal an der Zeit in deinem Hauskreis, dass du bekennen kannst. Vielleicht fließen Tränen, dass die anderen für dich beten können um Vergebung. Ich freue mich immer, wenn ich mit einzelnen Mitarbeitern in der Gemeinde ins Gespräch komme. Wie ich feststelle, wie die sich einsetzen, zum Beispiel für die Kinder, für die Jugend, für die Senioren, voll und ganz dabei sind mit einem ehrlichen Lebensstil. Ich staune immer wieder ob den Ideen, die da kreiert werden. Eigentlich wollte ich euch alle sagen, wisst ihr, was in der Jungschar alles so läuft? Und wollte euch zum Walfisch, zum Haifisch hochsenden. Aber habe gerade gemerkt, der Haifisch, der gibt es nicht mehr. Jetzt ist dort ein Tempel. Aber den dürft ihr euch auch ansehen gehen im Jungschar-Raum oben. Und könnt die Jungschar-Leiter fragen, was da so läuft mit dem Tempel und dem Walfisch. Fragt die mal aus und realisiert, was da alles abläuft. Wie da Herzblut in der Arbeit steht. Wie Menschen bewegt werden. Salz und Licht. Bist du ein Licht, das blendet, das ich nicht sehen will? Oder bist du ein Licht, das mir den Weg zeigt im Alltag? Bist du Salz, das mein Unterwegssein sicherer macht, dass ich nicht umfalle, mit dem Auto nicht wegfliege? Oder bist du Salz, das mir in der Wunde brennt? Bist du Salz, das mir Durst gibt, weil ich zu viel Salz kriege von dir? Oder bist du Salz, das gerade richtig ist, gerade den richtigen Geschmack gibt im Leben? Salz und Licht. Als Eltern Salz und Licht. Als Nachbar Salz und Licht. Matthäus 5,16. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Du sollst leuchten, dass andere durch dich den Vater im Himmel sehen. Was läuft hinter deiner Kulisse? Was läuft bei dir unter der Haut? Bist du ein hingegebener Christ? Die Ehefrau des Reporters, von dem ich vorhin erzählt habe, die hat sich früher als ihr Ehemann bekehrt, der Atheist war. Er hat sie beobachtet. Sie hat einer Freundin mal anvertraut: Ich denke, dass ich gerettet bin, dass eines Tages ich in den Himmel mit vielen anderen Christen gehen werde. Das ist wunderbar. Aber mein Ehemann, ich denke nicht, dass ich den dort antreffen werde. Er ist starkköpfig, hartherzig, angefressener Atheist, ist zwar ein Sohn von gläubigen Eltern. Für ihn habe ich aber keine Hoffnung mehr. Die andere Frau, die zückt die Bibel und zeigt ihnen den Bibelvers in Hesekiel 39, 25. Dort steht: Und jetzt kündige ich, der Herr, etwas Neues an. Ich werde das Schicksal meines Volkes zum Guten und habe Erbarmen mit ihnen. Mit ganzer Kraft setze ich mich dafür ein, dass ich wieder als der heilige Gott verehrt werde. Gott möchte verehrt werden. Die Freundin sagt zu der Frau: Bete dieses Gebet jeden Tag für deinen ungläubigen Mann, der nicht mit Gott unterwegs ist. Während den nächsten 2 Jahren hat sie jeden Morgen die Bibel aufgeschlagen am Küchentisch, für ihren Ehemann gebetet, Der Ehemann ist aufgestanden, kommt in die Küche, sie schließt die Bibel und fragt ihren Ehemann: Was möchtest du zum Morgenessen? Ich wünsche dir einen guten Tag. Red jeden Morgen, hat sie für ihn gebetet. Gebet ist nicht einfach, dass wir auch noch tun. Gebet ist die Arbeit. Gebet ist das, was bewegt. Gebet ist das, was Neues kreiert. In Korea, da hat sich eine Gebetsbewegung formiert, die nennt sich 1-1-1. Das heißt, Christen verpflichten sich für eine Person um 1 Uhr für eine Minute zu beten. Und wenn das für dich zu wenig ist, dann betest du eben für 2 Personen 2 Minuten um 2 Uhr. Aber bleiben wir bei einer Person, eine Minute um 1 Uhr. Mindestens das. Können wir das bis Ende Jahr, dass du um 1 Uhr eine Minute für eine Person betest jeden Tag, dass du so Salz und Licht sein kannst, dass die Person, für die du betest, den Erlöser erleben kann, dass die Person, für die du betest, um Weihnachten vielleicht ins Gospelkonzert einladen kannst oder in einen anderen Gottesdienst. Gott möchte dein Gebet erhören. Auf dem Predigtblatt hast du die Chance, den Namen da aufzuschreiben. Für die Person, für die du täglich eine Minute betest um 1 Uhr. Schreib den Namen auf. In einer Gemeinde, dass sie auch für eine Person eine Minute um 1 Uhr gebetet haben, hat eine Frau einen Namen einer noch nicht mit Jesus unterwegs, in einer Gemeinde, wo sie das durchgeführt haben, hat eine Frau den Namen einer Freundin aufgeschrieben, die noch nicht mit Jesus unterwegs war. Und ging zu der Freundin und hat auf dem Predigtblatt der Freundin ihren Namen gezeigt und gesagt: Ich bete jeden Tag für eine Minute für dich. Ich möchte, dass du Jesus kennenlernst, dass du so mit ihm unterwegs sein kannst, wie ich ihn erlebe. Das Interessante ist, innerhalb von 2 Wochen hat sich die Freundin für Jesus geöffnet und ist seither mit ihm unterwegs. Gott arbeitet. Gott hat die Freundin so gepackt, dass am Morgen früh, als sie unter der Dusche stand, einfach wusste, jetzt muss ich hinknien und mit Jesus ins Gespräch kommen, ihn in mein Leben einladen und eine tiefe Beziehung erhalten. Kannst du dir mal vorstellen, die Dusche läuft, du kniekst ab, du bekehrst dich und gleichzeitig hast du die Taufe auch noch. Naja, manchmal kommt es zusammen, oder? In einer anderen Gemeinde, da haben sie auch gesagt, eine Minute um 1 Uhr für eine Person. Und eine Frau hat den Namen ihres Ehemannes aufgeschrieben, für den sie seit 23 Jahren gebetet hat. Das Interessante war, dass an diesem Sonntag einige andere Leute den gleichen Mann auf ihr Predigtblatt geschrieben haben. Und dann waren mehrere, die für diese Person gebetet haben, dass auch dieser Ehemann eine Beziehung mit Jesus eingehen kann. Wäre das etwas? Eine Minute um 1 Uhr für eine Person bis Ende Jahr. Und du lädst sie dann ein in den nächstjährigen Alpha-Kurs oder in ein Gospel-Konzert. Und wenn du den Mut nicht hast dazu, dann würde ich vorschlagen, dass du mit jemandem redest, der so einen orangen Bändel anhat, nach dem Gottesdienst. Komm zu denen und frag sie: Würdest du für mich beten, dass ich wirklich konsequent für jemanden einstehen. Und jetzt beten wir auch miteinander. Himmlischer Vater, vielen Dank für die Tatsache, dass du unserem Leben Sinn geben möchtest. dass wir in unserem Leben Salz sein dürfen, dass wir in unserem Leben Licht sein dürfen für andere. Hilf uns, angenehmes Salz zu sein. Hilf uns, erleuchtendes Licht zu sein und nicht abstoßend. Damit Leute zu dir finden, Menschen mit dir in eine Beziehung kommen, sich verändern können. Hilf uns, die Kosten auf uns zu nehmen, Mitgefühl zu geben, was nötig ist, mitzuleiden, was nötig ist, mitzutragen. Hilf uns, so zu leben, dass andere echt geliebt werden, dass deine Liebe durch uns zu ihnen dringt. Hilf uns, das Gleichgewicht zu behalten, Übereinstimmung zwischen dem, was wir glauben und was wir leben. Hilf uns, für diese eine Person täglich zu beten. Herr, schenke uns Menschen, die sich öffnen für dich, und lass uns echtes Salz und Licht sein, zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung. Amen.